Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir heute Morgen hören, an diesem Ostersonntag, auf zwei gewaltige Verse aus dem Johannesevangelium. Wir wollen hören auf Johannes 11, die Verse 25 und 26. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden wunderbaren Verse aus dem Johannesevangelium, die du uns jetzt schenkst als Predigttext. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns ganz persönlich mit diesen beiden Versen ansprichst. Wir wollen uns jetzt nun Gedanken machen in dieser Predigt über deine Auferstehung, über das, was es heißt, dass du das wahre Leben bist. Und wenn wir jetzt die Predigt hören, so bitten wir dich, dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen mögest, in unsere ganz konkrete Situation hinein, in unseren Alltag, zu unserem Glaubensleben, zu unseren Ängsten, zu dem, was uns bevorsteht, mit dem Tod, der für uns alle die Realität ist, wo du nicht bald wiederkommst, Herr. Und dass das passiert, dass wir jetzt wirklich deine Stimme vernehmen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, um dieses Geleit. Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Fragen. Fragen, die kann man sich stellen. So sportliche Fragen halt. Also, wer wird der nächste Saison bei Bayern München im Tor stehen? Die Frage kann man diskutieren. Wen wird denn Julian Nagelsmann alles mit zur WM nehmen? Fragen, die kann man diskutieren. Wer wird denn die Tour de France gewinnen? Alles okay, kann man sich mit beschäftigen, darf man in seiner Weise beantworten. Es gibt Fragen, da sollte man sich mit beschäftigen halt. Die Frage, wie es denn sein wird mit meiner Altersabsicherung in einem zunehmend dysfunktionalen Staat, wo die Sozialsysteme nicht mehr tragen. Wie wird denn das werden mit Rente, mit Krankenversicherung in 50 Jahren? Gerade für die jungen Menschen, so der Herr Jesus Christus nicht wiederkommt, da muss man sich schon mal Gedanken drüber machen. Das, was für die Großeltern und Eltern selbstverständlich war, das ist heute nicht mehr so. Man sollte sich Gedanken drüber machen, wenn man vom Standesbeamten steht und wenn der ihm die Frage steht, willst du? Und ob du dann Ja oder Nein sagst, diese Frau heiraten, Ja oder Nein. Man muss die Frage beantworten halt, was will ich denn werden, was soll denn der Beruf sein, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Also Fragen über Fragen. Manche Fragen, die sind wichtig, manche sind unwichtig, manche sind lebenswichtig. Aber die wichtigste Frage, Frage über allen Fragen, das ist die Frage, ob du an Jesus Christus glaubst oder nicht. Alles andere ist daneben Pillepalle. Spielt überhaupt gar keine Rolle letztlich. So vermeintlich irdisch wichtig die sind, das Allerwichtigste ist die Frage, glaubst du an Jesus Christus? Und das ist die Frage, die Jesus hier stellt. Er macht ganz klar, wer er ist. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dass der an mich glaubt, ewiges Leben hat. Und dann fragt der Martha, vor der er steht, glaubst du das? Und er fragt dich heute Morgen, glaubst du das? Das ist die Frage, die über sein oder nicht sein entscheidet. Die entscheidet darüber, ob du gesegnet die Ewigkeit verbringst oder verflucht. Wir haben es eben gehört auch im Taufwort, was wir einmal gehört haben, als Ole getauft wurde, Markus 16. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und glaubt mir, die Verdammnis Gottes, die ist schlimmer, als wenn du eines Tages mit 80 Jahren hier ein bisschen rumhungern musst, weil die Rente nicht mehr gezahlt wird oder was weiß ich, du keine normale Krankenversicherung mehr hast, halt, weil du dann nicht mehr im Krankenhaus versorgt wirst. Das ist alles nichts dagegen. Das heißt, ewige Verfluchung tragen des lebendigen Gottes, wenn du nicht glaubst. Deshalb ist das so wichtig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, ob ich das wirklich glaube. Glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus dir heute Morgen stellt. Und ich möchte diese Frage noch einmal so ein bisschen aufdröseln. Ich möchte diese Frage noch einmal in drei Teile zerlegen und noch mal ganz genau gucken mit euch, was du glaubst, was ich glaube. Ich möchte erstens fragen, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Zweitens fragen, glaubst du, dass Jesus das Leben ist? Und drittens fragen, glaubst du, dass Jesus dir Sieg über den Tod schenkt? In der Hoffnung, dass alle heute Morgen hier in der Kirche, aber auch zugeschaltet, alle drei Fragen fröhlich mit Ja beantworten können. Die Frage aller Fragen, glaubst du das? Erste Teilfrage, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Das kündigt er dort an. Und Martha darf dann erleben, wie Jesus einige Momente später ihren gerade verstorbenen Bruder, der schon 4 Tage tot ist, der schon vergammelt ist, aus dem Grab wieder herausholt. Aber die darf noch Größeres erleben. Die darf erleben, wie er dann, als er selber gekreuzigt ist und ins Grab gelegt wird, aufersteht. Er ist die Auferstehung. Und nicht nur sie, sondern mit ihr viele, 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 viele hunderte Menschen. Jesus ist auferstanden. Glaubst du das? Martha hat da ganz klar gesagt, ja, das glaube ich. Hat sie übrigens schon direkt auf die Frage gesagt, bevor ihr Bruder auferweckt ist. Und das ist meine Frage an dich und an euch. Glaubst du das? Es gibt eine Menge Indizien für die Auferstehung. Also wenn wir Kriminalbeamter wären und würden jetzt so gucken, stimmt es nicht, würden so ein Bild entwickeln, dann würden wir Indizien zusammentragen. Erstes Indiz wäre zum Beispiel das leere Grab. Also das ist unstrittig, das Grab ist leer. Das haben auch die Feinde Jesu gesagt, das Grab war leer. Die haben dann so ein bisschen darüber gestritten, halt, warum es leer ist. Die wollten natürlich nicht an die Auferstehung glauben, die haben gesagt, ja, die Christen haben es geklaut. Ja, also wenn ich mir diese Gurkentruppe um Petrus angucke, die damals gewesen ist, die Jungs sind hingegangen und haben römischen Legionären, die das Grab bewacht haben, den Leichnam geklaut. Also das eine waren Profikiller, ohne irgendeine Gnade im Hemd, und das andere, wie gesagt, verängstigte Truppe. Und die sollen die beklaut haben. Also, das Grab war leer. Warum? Weil er auferstanden ist. Das ist das erste Indiz. Das zweite Indiz haben wir eben gehört, in 1. Korinther 15. So vielen Menschen ist er erschienen. Paulus nennt die beim Namen in 1. Korinther 15. Er sagt, 500 Leute und die meisten leben noch, die könnt ihr befragen. Also das sind Augenzeugen, die das bestätigen. Zu unterschiedlichen Gelegenheiten ist ihnen der Herr begegnet. Übrigens, wenn man das hätte fälschen wollen, was immer wieder so die Feinde des Glaubens sagen, da wäre niemand auf die Idee gekommen, dass die allerersten Zeugen zwei Frauen wären. Also das war totaler Schwachsinn, weil nach jüdischem Recht durften Frauen gar nicht Zeugnis ablegen. Also da galten nur Männer was. Wenn da eine Frau sah, dass ein Mann jemand anderen umbrachte und die hat dann in der Gerichtsverhandlung im Tor das bezeugt, galt das nicht. Das war genauso wertvoll, als wenn ein Esel oder ein Kamel das gesehen hätte. Frauen galten mit ihrem Zeugnis nichts. Und wenn Frauen kommen, galt das als unglaubwürdig. Aber die Bibel berichtet das so. Also wenn du das jetzt faken wolltest, dann wärst du nicht so dämlich gewesen als Jude. Hättest gesagt, das sind Frauen, hättest gesagt, ja, was ist hier, dieser Josef von Arimathea und der Nikodemus, diese Ratsherren, die sind gekommen halt. Von denen wir am Freitag gehört haben. Nein, es sind Frauen. Augenzeugen berichten. Weiteres Indiz. Ja, und dann das nächste Indiz in dieser Indizienkette für die Wahrheit der Auferstehung. Ich habe eben schon gesagt, das war eine Gurkentruppe. Der Petrus, ein Verleugner. Die sind alle abgehauen. Die haben alle die Hosen voll gehabt. Und auf einmal kommt der Switch. Ein paar Tage später stehen die vom Hohen Rat, verkünden, Jesus ist auferstanden. Das sagen die vom Hohen Rat. Also wenn er das weitermacht, dann werden wir euch einsperren. Sagen, das können wir nicht. Wir haben das erlebt, wir müssen das machen. Dann werden die gefoltert. Die werden gefoltert. Und dann steht in der Bibel, und sie waren froh darum, gefoltert zu werden, Schmach zu tragen für den Namen Jesu. Ja, hallo? Das sind ja keine Masochisten gewesen halt. Sondern, was ist aus denen geworden? Eben noch so ein furchtsamer Haufen. Und auf einmal sind sie so mutig, stellen sich hin und bezeugen das vor der ganzen Welt. Weiteres Indiz eben. Oder dann Paulus selber. Ich habe eben gesagt, die waren keine Masochisten, die Christen, aber er war ein Sadist. Der Paulus war ein Sadist, als Saulus war ein Sadist. Die töten Stephanus und er hat richtig Spaß daran. Er hat richtig Spaß daran, wie der gequält und zerstört wird mit den Steinen. Und dann weiß er, ich kann die Gemeinde verfolgen. Er quält Leute. Nicht nur, dass er sie tötet, er foltert sie auch, schreibt er auch immer wieder. Das ist der Stachel, den er im Fleisch hat, halt nicht den bewegt, später dann das, genau das Gegenteil zu tun. Dieser Paulus halt, diese Veränderung in diesem Mann vom Verfolger zum Verfechter, vom Unterdrücker zum größten Unterstützer, vom Verneiner zum Verkündiger, vom Ankläger zum Apostel halt, nicht? Wie kommt denn dieser Switch zustande? Paulus berichtet es mehrfach, lest es nach in der Bibel. Der ist dem Auferstandenen begegnet, der haut ihn vor Damaskus vom Pferd. Jesus lebt, das ist die Botschaft. Vorher hat er alle versucht umzubringen. Und danach begegnet er Jesus, komplette Veränderung. Sein Leben ist ein Zeugnis dafür, weiteres Indiz dafür. Ja, dann gucken wir uns mal an, was dann passiert ist in den ersten Jahrzehnten, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Wachstum des Christentums. Überall entsteht das. Die Leute sind angesprochen und werden dabei verfolgt. Römische Staat sagt nicht, ja super, endlich mal eine vernünftige Religion. Hier dieses ganze Gemisch, was wir haben, das taugt nicht sein. Die sagen, die müssen wir umbringen. Satanisch verführt. Und dann müssen die Christen vor die Statuen der Kaiser gehen. Da müssen sie räuchern, niederfallen und anbeten. Wer es nicht macht, geht in Zirkus. Und dann wird berichtet halt, was die ersten Christen getan haben. Die gehen in Zirkus, da kommen die Löwen und die Bären, die zerfleischen die und die singen Loblieder zur Ehre unseres Herrn und Heilandes. Da sitzen die im Zuschauerraum da im Zirkus Maximus und sagen, was ist denn da los? Das kann doch irgendwie nicht sein. Was haben die denn da unten, die jetzt sterben und die sind fröhlich und singen Loblieder und ich, der ich reich bin wie sonst was, habe so viele Frauen, so viele Sklavinnen halt, ne? Ich bin depressiv und habe nichts. Was haben die, was ich nicht habe? Ja, die haben Jesus, den Auferstandenen halt. Also da gibt es Zeugnisse. Übrigens auch die Quellenlage zur Auferstehung ist so stark wie nichts anderes in der Antike. Also wenn wir denken an den Mord des Cäsars oder wenn wir denken an den Brand von Rom, diese Ereignisse, die natürlich auch stattgefunden haben, die sind im Gegensatz zu dem, was das Christentum minimals belegt. Also die Indizienkette, da würde jetzt jeder Kriminalist sagen, die ist mehr oder weniger lückenlos. Da können wir einen Fall zumachen, also bewiesen, der ist auferstanden. Aber ich habe gesagt, es sind nur Indizien. Mit diesen Indizien führst du noch niemanden zum lebendigen Glauben, dass du wirklich glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Also das muss man Leuten sagen, das ist ganz wichtig, das ist der Inhalt unseres Glaubens, was ich so ein bisschen hier gerade umrissen habe, was da alles passiert ist. Also wenn ich Konfirmandenunterricht habe, dann sage ich den Konfirmanden immer in der ersten Stunde, passt mal auf, das, was euch erwartet in den nächsten knapp 2 Jahren, sieht wie folgt aus. Ich leiste 2 Dinge oder versuche, die zu leisten. Das erste ist, ich versuche euch beizubringen, was Inhalt des Glaubens ist. Also quasi die Theorie. Das kann ich machen, mehr oder weniger gut. Aber das Wesentlichere in unserem Konfirmandenunterricht ist nicht, dass ich Ihnen den Inhalt beibringe, das ist wichtig genug, sondern ich möchte auch, dass ihr alle zum Glauben selber kommt, dass ihr ihn praktisch ausübt. Und das kann ich nicht machen, da kann ich nur für beten. Da betet die Gemeinde für, aber das kann niemand machen. Ich kann jedem erklären, was in der Bibel steht, gar kein Thema. Das können Leute auch studieren. Aber du kannst der brillanteste Theologe sein. Da hast du immer noch nicht für dich selber geglaubt, dass die Auferstehung geschehen ist. Du kannst das alles nachplappern auf Griechisch und die alttestamentlichen Prophezeiungen auf Hebräisch zitieren. Du kannst es sonst wie einordnen, aber bist du noch nicht im Glauben. Ich erzähle dir immer wieder, das wisst ihr alle in der Gemeinde, mein Vorvorgänger, Dr. Huntemann, Professor Dr. Huntemann, als Theologe und Philosoph promoviert, habilitiert und nicht geglaubt, bis er dann bei einer Evangelisation 60er Jahre bei Billy Graham sich bekehrt. Also das heißt nichts, dass du schon Ewigkeiten in die Gemeinde gehst. Dass du das alles kennst und die Lieder mitsingst, dass du theoretisch alles kennst. Das ist wichtig, dass du es praktisch annimmst, dass du glaubst, dass du wirklich glaubst. Diese Martha, mit der hier Jesus spricht in diesem Vers, in diesen beiden Versen, die kannte Jesus. Er war mit der Familie von ihr, mit ihrem Bruder und ihrer Schwester eng befreundet, war immer wieder im Haus. Die kannte Jesus, die kannte die Geschichten um ihn, die hatte ihn gehört, die hatte seinen Predigten gelauscht. Die wusste das alles, aber jetzt kommt es zum Entscheiden, glaubst du das? Das ist die Frage, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist etwas, das kann man nicht machen. Das kann kein Prediger tun, das kann nur der lebendige Gott machen. Und da kommt es auch nicht auf irgendwelche rhetorischen Geschliffenheiten an. Das schenkt der Herr oder schenkt er nicht. Das ist die Frage, hast du den Heiligen Geist oder nicht? Bist du wiedergeboren, bist du nicht wiedergeboren? Die wiedergeboren sind, wissen, wovon ich spreche, sagen, oh, wei, schon wieder jetzt so eine Osterevangelisationspredigt halt. Wenn es langweilig wird, betet für die, die heute Morgen hier sitzen und nicht beim Herrn sind halt. Nicht? Die nicht wiedergeboren sind, worüber redet er eigentlich von? Die Frage ist, der Jesus wirklich begegnet? Dass du weißt, dass er lebt. Früher liefen wir rum, so in den 80er Jahren, hier hatten wir so ein kleines Schildchen, so rote, Jesus lebt. Das war so unser Zeichen. Heute machst du dir so einen Fisch ans Auto. Heute, früher war das hier, Jesus lebt. Du bist dem Auferstandenen begegnet. Das war auch die Wende in meinem Leben. Als mir Jesus begegnet ist, als ich den Heiligen Geist bekommen habe, einmal alles verstanden habe. Die Theorie kannte ich. Also nicht so gut wie heute, aber hatte die groben Züge verstanden. Und dann auf einmal macht es Batsch, der Heilige Geist kommt Und das ist wie in einem dunklen Raum, wo das Licht angeht. Du hast alles schon mal bepackt mit den Möbeln, aber auf einmal siehst du, was da ist. Und darfst glauben. Halleluja. Und wenn du glaubst und sagst, ja, dann danke Gott dafür, dass er dir diese Gnade geschenkt hat. Und wenn heute Morgen Leute hier sind, die noch nicht glauben, dann darf ich dich nochmal einladen zu diesem Glauben. Ich darf es dir nochmal im Namen des lebendigen Gottes versichern. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und du kannst ihn auch erleben. Du musst dein Leben nur ihm öffnen. Du musst ihn nur suchen. Die Bibel verheißt, wer ihn von ganzem Herzen suchen wird, von dem wird er sich finden lassen. Wie sucht man Jesus? Nimmt man die Bibel, geht jetzt die nächsten 3 Wochen hin, liest jeden Tag, ich habe schon 20 Mal gesagt, aber sag es gerne noch 21 und 22 Mal, liest jeden Tag ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Das sind 21 Kapitel. Und bevor man die liest, betet man 5 Minuten und bitte guckt auf die Uhr. 5 mal 60 Sekunden. Und fleht den Herrn an, Herr, ich bin ein verdammenswerter Sünder. Bitte begegne du mir, schenk mir diese Gnade, dass du mit der lebendige Gott jetzt im Wort begegnest. Und dann aufgepasst, was passiert. Dann den Text gelesen und geguckt, wo spricht Gott mit dir. Da begegnet dir der Auferstandene. Dass auch du dann hoffentlich sagen kannst, ja, das glaube ich, dass Jesus die Auferstehung ist. Aber Jesus ist noch mehr als die Auferstehung, er ist auch das Leben. Das ist das Zweite dieser Aussage. Jesus ist das Leben. Und glaubst du, dass Jesus das Leben ist? Glaubst du, dass Jesus der Ursprung deines Lebens ist? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich sage mal, Menschen müssen 3 Fragen klären. Wo kommst du her, wo gehst du hin und was ist der Sinn deines Lebens? Die musst du klar klären, diese 3 Fragen. Ich sage nicht, dass du sie christlich klären musst. Das ist natürlich das, was gefordert ist. Aber das muss jeder denkende Mensch tun, weil wenn du die 3 Fragen nicht klärst, da eierst du im Leben nur rum. Und die Klärung der Frage, wo komme ich her, ist das Entscheidende. Also die Bibel ist eindeutig, da komme ich gleich zu. Aber es gibt ja eine Menge mehr Angebote, wo das Leben herkommt. Wir sind immer ganz schlau und naturwissenschaftlich, ja. Also die Erde ist entstanden vor 13,5 Milliarden Jahren durch den Big Bang. Da gab es eine riesen Explosion und dann irgendwie ist dann so Abiogenese entstanden. So irgendwie waren wir da so ein paar Moleküle, da hat es einen Blitzeinschlag gegeben und irgendwie ist da Leben draus geworden. Das wird ja alles so, wer weiß, wie naturwissenschaftlich erklärt. Ja. Ich frage dann die Leute, mit denen das muss so erklären, ja, das ist alles schön und gut, aber wir hatten das alles gemacht. Also wenn so ein Big Bang stattfindet, so ein Urknall, wir nehmen mal an, das wäre so, wer war denn, so nennen wir das in der Physik, der Prima Movens, wer ist denn der erste Beweger? Wir hatten das gemacht. Passiert ja nicht irgendwie einfach aus gar nichts, da war mal nichts. Was ist denn da, wie ist denn das, übrigens die Bibel sagt, es war mal nichts und dann ist Gott gekommen und hat die Welt gemacht. Wer war das denn, der die Energie für so einen Riesenknall macht? Und wer ist der, der aus so einem Riesenknall all diese Perfektion entstehen lässt? Guckt euch mal unser Weltall an, guckt unsere Erde an, guckt euch euren Körper an. Dass alles hier funktioniert. Es kriegt kein Ingenieur hin, dass unsere Erde sich in diesem Sonnensystem so bewegt, wie sie sich bewegt, im richtigen Abstand zur Sonne, dass wir nicht zu weit weg sind oder zu nah dran. Das kriegt kein Ingenieur hin, dass so ein Körper 80 Jahre lebt her, dass du nur ein bisschen Essen reinschiebst, ein bisschen trinken, all das Ding funktioniert. Das ist der absolute Wahnsinn. Wo kommt das Leben her? Es gibt 2 Möglichkeiten, um es runterzubrechen. Entweder ist es wirklich alles Zufall, wie uns dann irgendwelche fernöstliche Meditationspraktiker sagen halt nicht, es war immer schon alles und es hat keinen Anfang und es geht immer weiter. Oder sagen nur ganz schlau, naturwissenschaftlich halt, es ging alle mit einem Urknall und mehr können sie nicht sagen. Also alles Zufall oder steckt da ein Gott, es steckt Jesus dahinter. Diese 2 Möglichkeiten gibt es. Ich sage nochmal so, Bibel sagt klar, es ist Jesus. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also alles durch Gott gemacht, alles durch Jesus gemacht. Er ist das Leben, er hat das Leben gegeben, ist der Urgrund. Das ist wichtig später auch für den Sinn des Lebens halt. Ne? Wenn er mein Schöpfer ist, dann hat er auch in mich hinein einen Sinn gelegt. Und wenn du sagst, das ist es nicht, das ist ja okay. Wenn Leute heute Morgen sind, sagen, nein, da glaube ich nicht dran, dass Jesus der Urgrund meines Lebens ist. Dann bitte schön, dann ist ja alles Zufall. Dann empfehle ich dir dringend eins. Friedrich Nietzsche. Den lesen und alles machen, was der sagt. Der sagt auch, gibt nichts, ist alles Zufall. Du musst deinem Leben selber den Sinn geben. Und der Sinn besteht darin, Leben ist Willen zur Macht. Andere niederknallen, du musst so viel wie möglich, so stark wie möglich halt. Das ist tatsächlich die andere Logik dabei, nichts anderes. Wenn nicht Jesus dir das Leben gegeben hat, sondern irgendein Zufall, dann ist auch alles, was du tust, zufällig. Alles zufällig, das musst du mal zu Ende denken. Ist auch die Frage deines Selbstwertes. Was bist du denn dann wert, wenn du eines Tages mit 80 Jahren im alten Pflegeheim liegst, dann nicht mehr aufstehen kannst, inkontinent bist halt? Was ist denn dein Leben dann noch wert? Ja, dann schießt du lieber mit der Flinte den Kopf halt, ne? Da muss man ja sein Leben beenden. Das ist doch das, was die Welt heute sagt halt, ne? Weil es ja keinen Wert mehr hat. Aber mein Wert liegt nicht darin begründet, was irgendwelche Menschen mir sagen, was ich zum Bruttosozialprodukt beitrage, sondern was mein Schöpfer, der mir das Leben gegeben hat, der Ursprung meines Lebens in mich hineingelegt hat. Das ist wichtig. Jesus ist der Ursprung des Lebens und er ist auch der Halter deines Lebens. Psalm 54 heißt es, Gott steht mir bei, der Herr ist es, der mein Leben erhält. Hiob 12, in seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensodem aller Menschen. Dass wir heute hier gesund hingekommen sind, dass wir sitzen, verdanken wir nicht unserer guten Ernährung, unseren Ärzten oder irgendwelchen sportlichen Übungen, die wir machen, sondern weil Gott uns diesen Tag geschenkt hat. Und keiner von uns macht auch nur einen Zuck unserer Lebenslänge, nur eine Spanne zuzufügen. Funktioniert nicht. Er ist, der unser Leben erhält. Ich komme gleich noch dazu, dass er unser Leben auch beendet. Er ist der Halter. Und wisst ihr, was das Tolle ist, wenn man das glaubt? Dass es kein Zufall ist, sondern dass Jesus mein Erhalter ist, muss mir keine Sorgen machen. Sagt Jesus auch immer wieder. Lest es nach in der Bergpredigt, Matthäus 6 halt nicht. Ich schaue die Vögel unter dem Himmel an. Die Blumen, die Lilien auf dem Felde. Wie sie ernährt werden von mir. Und ich habe euch viel, viel lieber. Macht euch keine Sorgen. Wenn ich das weiß, kann ich sorgenfrei leben. Deshalb ist der häufigste Satz der Bibel, fürchte dich nicht. Aber wenn du das nicht glaubst, dass Jesus das Leben ist, der Ursprung deines Lebens und der Halter deines Lebens, bitte dann hab Angst. Dann ist das die Konsequenz. Dann hab Angst. Weil du hast nur die paar Jährchen noch hier. Und wehe deiner Gesundheit passiert irgendwas. Wehe mit deiner Kohle ist nicht alles in Ordnung. Wehe, das mit deiner Ehefrau funktioniert nicht so. Da musst du dich fürchten, dass das schief geht. Und weil wir euch was sagen, es wird früher oder später schief gehen. Geht alles schief in dieser Welt. All die Dinge, auf die du dich verlässt als Erhaltung, als Grundlage deines Lebens, ist irgendwann perdu. Es sei denn Jesus Christus. Er ist der Erhalter deines Lebens. Es gibt diese wunderbare Geschichte des Sturmstillungen, wo die Jünger da mit Jesus über den See Genezareth fahren. Der Sturm tobt, wer weiß wie, und sie haben furchtbare Angst und Jesus liegt da und pennt halt. Und dann wecken sie ihn halt und dann sagt er, was habt ihr denn so eine Angst? Was kann euch denn der Schiffbruch anhaben, wenn der Herr des Meeres in eurem Boot sitzt? Und genauso ist es, wenn du weißt, dass Jesus dein Gott ist, dass er dein Leben ist, der dein Leben erhält. In der Bibel steht drin, alle unsere Haare auf dem Haupt sind gezählt. Und Gott weiß um jedes Haar, was runterfällt, zu jeder Minute. Und zwar schon beim Tag unserer Geburt, schon beim Schöpfung dieser Welt. Ich bin ein Geschöpf des lebendigen Gottes, der mich lieb hat und der mein Leben in seinen Händen hält. Deshalb kann ich froh und sorgenfrei in dieser Welt leben. Halleluja. Gott sei Dank bin ich nicht wie diese Menschen, die nicht wissen, dass Jesus das Leben ist. Die meinen, es ist alles Zufall und es hängt alles von ihnen ab. Ihrer Kraft, ihrer Stärke, ihrem Geld, ihrem Interlenk, ihrer Ehefrau, ihrem Garten, ihrem Haus, ihren Geldanlagen. Herzliches Beileid, wer so lebt. Wer denkt, er müsse sein Leben erhalten? Und herzlichen Glückwunsch, die wissen, Jesus ist mein Leben. Er ist der Ursprung meines Lebens. Er ist auch der Halter meines Lebens. Er ist übrigens auch der Beender meines Lebens. So heißt es auch in der Bibel. 5. Mose 32, ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Psalm 90, da heißt es über Gott, der du die Menschenkinder lässest sterben. Tag meines Todes ist schon beschieden beim lebendigen Gott. Ob es noch 10 Jahre dauert, noch ein Jahr dauert, noch 30 Jahre, keine Ahnung. Interessiert mich letztlich auch nicht. Weil Sterben ja unser Gewinn ist, komme ich gleich noch zu. Aber das müssen wir auch wissen. Wir haben einen Gott, der das schon längst gefügt hat und da ändern wir nichts dran. Gibt dann immer so Schlaumeier, die sagen, ja, natürlich kann ich das ändern, ich kann mir das Leben nehmen. Ich habe 10 Jahre Notfallseelsorge gemacht. Ich habe genügend Leute erlebt, die sich das Leben nehmen wollten. Bei denen es aber schief gegangen ist. Ich habe auch Leute erlebt, bei denen es geklappt hat. Aber das lässt Gott zu oder verhindert es. Ich habe Leute erlebt, die haben sich das Gewehr in den Mund gesteckt, wo du sagst, das kann nur klappen. Abgedrückt, ja, aber die Kugel ist nicht richtig aufgepilzt halt, ne? Schwerste Verletzung, komatös, liegt da, hat weiter gelebt. Rausgesprungen aus dem 6. Stock, klappt normalerweise auch immer, wenn du unten aufkommst, aber in dem Fall nicht. Querschnittslähmung liegen, das entscheidet der Herr. Ob du das Leben beendest oder nicht, weil du nicht Herr über dein Leben bist. Manchmal lässt das zu, dass es auch gelingt. Aber glaub mir, das Leben ist in der Hand des Herrn. Aber das ist eben auch etwas ganz Entlastendes. Das ist etwas komplett Entlastendes halt. Ich entscheide nicht über den Tod, der Herr. Ich kümmere mich um ein paar Sachen in dieser Welt, gehe zum Arzt und ernähre mich einigermaßen, klar. Aber der Herr schenkt es, dass er mir noch einen Tag gibt oder nicht. Und da ändern wir nichts dran. Und wisst ihr, das ist auch total entlastend, wenn man weiß, dass Jesus das Leben ist. Auch der Beender meines Lebens. Nicht nur der Ursprung meines Lebens, der Erhalter, auch der Beender. Da muss ich gar keine Angst mehr haben, weil ich ja weiß, was passiert. Die, die das nicht haben, die dieses Leben als letzte Gelegenheit haben und glauben, mit dem Tod ist alles aus. Und wenn man sie fragt, bist du ganz sicher, dass mit dem Tod alles aus ist? Oder kommt vielleicht doch noch irgendwas? Und irgendwann stehst du vor dem lebendigen Gott. Die müssen Angst haben vor dem Tod. Das haben sie auch alle. Und glaub mir bitte eins, dieses Geschwätz der Leute, ich fürchte mich nicht vom Tod, ich will nur nicht schlimm sterben. Sie haben alle Angst vom Tod. Keiner will das. Wir haben aber keine Angst als Christen. Hör mal, muss ich entscheiden. Glaubst du an Zufall? Als Urgrund deines Lebens, Erhaltung deines Lebens, Halt und Ende deines Lebens? Oder glaubst du an Jesus? Wenn du Jesus hast, brauchst du keine Angst zu haben. Glaubst du an den Zufall? Dann musst du dich fürchten. Aber hast du Jesus und glaubst, dass er die Auferstehung ist und glaubst, dass er das Leben ist, dann darfst du auch wissen, dass er dir ewiges Leben schenkt. Und das ist die dritte Frage. Glaubst du, dass Jesus dir Sieg über den Tod schenkt? Die Macht des Todes ist gebrochen. Das wird hier deutlich von Martha. Sie hat furchtbare Probleme, nicht mit ihrem eigenen Sterben, sondern ihr geliebter Bruder ist gestorben. Aber Jesus ist bei ihr. Und dann darf sie erleben, dass dieser Jesus ihr Sieg über den Tod schenkt. Hier in diesem Fall Sieg über so einen sozialen Tod. Da ist der Mitmensch gestorben. Und Jesus schenkt die Kraft weiterzumachen. Das ist übrigens auch immer wieder erlebbar, wenn man Menschen beerdigt. Das macht einen Unterschied, ob du vom geliebten Menschen Abschied nimmst, hast Jesus und weißt, dass du diesen geliebten Menschen, der dann auch im Glauben ist, wiedersehen wirst. Dann hast du Trost. Da werden Menschen viel leichter damit fertig. Oder du musst als Weltmensch ohne Jesus Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Das tut den Menschen ja auch unfassbar weh. Aber die werden ganz häufig nicht fertig mit ihrer Trauer. Die kriegen das nicht gebacken, weil sie den Gott der Auferstehung nicht haben, weil sie nicht wissen, dass er uns Sieg schenkt über den Tod. Das ist das Großartige. Wenn man das verstanden und erlebt hat, Jesus schenkt Sieg über den Tod, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, dann können wir wie Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist mein Sieg? Paulus, der da sagt, Sterben ist mein Gewinn. Nichts Angstmachendes mehr, mein Gewinn. Wir müssen nicht bibbernd irgendeinem Ende entgegengehen. Wir erwarten freudig die Ewigkeit. Wir haben nicht wie die Welt furchtbare Angst vor der Dunkelheit ohne Ausweg. Wir gehen in das herrliche Licht mit der Perspektive himmlisches Jerusalem. Wir sind nicht wie die von der Welt, die Angst haben vor dem Verlust des Hier und Jetzt, was wir anfassen können, sondern wir freuen uns über das Geschenk der Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen einem Christenmenschen, der weiß, dass Jesus Christus die Auferstehung ist, und einem Weltmenschen halt, der auf etwas zugeht, was er nicht einordnen kann, der glaubt, alles sei nur Zufall. Das ist das Großartige, dieses Wissen zu haben, nicht nur ein Vermuten, es könnte ja sein. Das ist leider auch so bei manchen Christen, die noch so halb rum spekulieren. Ja, ich habe ihn mal erlebt, waren wunderbare Gebetserhörungen. Aber gilt es mir wirklich auch? Dann darf ich dir nochmal sagen, ja, ja, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Und wenn du das glaubst, wenn du diese Botschaft glaubst und darauf dein Leben gründest, dann hast du hundertprozentige Sicherheit, dass du ewiges Leben hast, dass der Sieg über den Tod auch dein Sieg ist, an dem du teilhaftig wirst. Und je stärker du das glaubst, desto größer wird das Freuen auf die Ewigkeit und desto kleiner wird die Angst vor all diesen Toten in dieser Welt, die biologischen, die soziologischen, halt die lokalen, was auch immer es ist, und desto kleiner wird die Furcht. Und das ist das, was Jesus für dich möchte. Solch ein Leben, dass du wie Hiob sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vor einigen Wochen haben wir darüber gepredigt, halt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sich als Letztes über dem Staub erheben wird. Ich weiß es halt. Danach sehnt sich mein Herz. Ich habe damals über die Sehnsucht darüber gesprochen. Das passiert, wenn du das wirklich weißt. Und das möchte Jesus für dich. Deshalb klärt er das heute Morgen noch einmal so deutlich ab, dass er sagt, glaubst du das wirklich? Nicht nur für die, die komplett ungläubig sind, für die nicht wiedergeboren. Gerade auch für diejenigen, die er kennt, die ihn schon angenommen haben. aber die so ein bisschen ins Zweifeln gekommen sind und die sich momentan Angst machen lassen von dieser Welt, vom Widersacher, der haut mit seinen Trommeln und haut und macht dir das und du musst Angst haben und Furcht haben mit deiner Gesundheit, mit deinem Geld und was auch immer die Trommel ist, die in dein Leben dringt. Jesus sagt, hey, glaub nur an mich, dann ist das alles weg. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist das, was für dich wichtig ist. Und da fragt er dich nochmal, glaubst du das? Und wenn du einen Zweifel hast, dann bring die Zweifel unter das Kreuz. Bitte ihn um Vergebung, so wie ich es eben auch im Beichtgebet zu Beginn gemacht habe halt. Bring das hin und bitte ihn um Erneuerung durch den Geist. Das können wir nicht aus uns selber machen, dass wir Zweifel besiegen. Dazu ist die Macht des Teufels zu stark. Aber Jesus kann. Und wenn du feststellst, da sind irgendwelche Zweifel daran, an der Auferstehung Jesu, dass er das Leben ist oder gar an meiner eigenen Auferstehung, dann damit um das Kreuz und um Vergebung gebeten und gebeten, Herr, gib mir deinen Geist, dass ich darin richtig gestärkt bin, dass ich darauf mit ganzem Herzen vertraue. Und das ist ein wunderbares Leben, wenn man das wirklich glauben darf. Glauben darf, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist. Dann lässt sich fröhlich sterben und getrost leben. Und das wünscht sich unser Herr und Heiland für euch alle. Und deshalb macht er das nochmal heute Morgen so deutlich, dass er dich da nochmal klar fragt, ist da alles in Ordnung? Und wenn ja, Halleluja, und wenn nein, dann aber in die Reparatur durch den Heiligen Geist gegangen, damit du in diesen Glauben neu hineingestellt wirst. Frage über allen Fragen. Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Glaubst du, dass Jesus das Leben ist? Und glaubst du, dass Jesus dir Sieg über den Tod schenkt? Noch einmal, unser gigantischer Predigtvers. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.